Auch von mir noch einmal einen guten Morgen an alle euch alle hier vor Ort, auch alle, die im Moment per Video dazu geschaltet sind oder das später auch sich anhören. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Die Predigt habe ich heute überschrieben von der Liebe zu David. Vielleicht eine komische Formulierung, wird sich hoffentlich noch klären, wie es dazu kommt. Und wir haben zwei Bibelworte, vor allen Dingen so im Blick, aus dem 1. Samuel-Buch. Und das erste will ich uns lesen, 1. Samuel 16, die Verse 14 bis 23. Und ich lese uns aus der Einheitsübersetzung. Der Geist des Herrn war von Saul gewichen und ein böser Geist vom Herrn verstörte ihn. Da sagten die Diener Sauls zu ihm, du siehst, ein böser Geist Gottes verstört dich. Darum möge unser Herr seinen Knechten, die vor ihm stehen, befehlen, einen Mann zu suchen, der die Leier zu spielen versteht. Sobald dich der böse Geist Gottes überfällt, soll er spielen, dann wird es dir wieder gut gehen. Saul sagte zu seinen Dienern, seht euch für mich nach einem Mann um, der gut spielen kann, und bringt ihn her zu mir. Einer der jungen Männer antwortete, ich kenne einen Sohn des Bethlehemiters Isai, der zu spielen versteht. Und er ist tapfer und ein guter Krieger, wortgewandt, von schöner Gestalt, und der Herr ist mit ihm. Da schickte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, schick mir deinen Sohn David, der bei den Schafen ist. Isai nahm einen Esel, dazu Brot, einen Schlauch Wein und ein Ziegenböckchen und schickte seinen Sohn David damit zu Saul. So kam David zu Saul und trat in seinen Dienst. Saul gewann ihn sehr lieb und David wurde sein Waffenträger. Darum schickte Saul zu Isai und ließ ihm sagen, David soll in meinem Dienst bleiben, denn er hat mein Wohlwollen gefunden. So oft nun ein Geist Gottes Saul überfiel, nahm David die Leier und spielte darauf, dann fühlte sich Saul erleichtert. Es ging ihm wieder gut und der böse Geist wich von ihm. Soweit erstmal dieses Bibelwort. Alle, die letzte Woche schon da waren, werden hoffentlich denken, Moment, das kenne ich doch irgendwoher. Tatsächlich, wir haben uns das letzte Woche schon mal angeschaut und sind lediglich bei den ersten beiden Versen hängen geblieben. Da haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wie kann das sein, dass es einen Geist Gottes gibt, das wissen wir, Ruach Adonai, aber dass es auch einen bösen Geist vom Herrn gibt. Wer das nochmal in Ruhe nachhören möchte, kann das tun. Die Predigt vom letzten Sonntag ist online verfügbar. Wir sind der Frage nachgegangen, wie kann das sein, wenn alles von Gott kommt? Lässt dein Glaube zu, dass Gott auch für das Unglück zuständig ist? Dann haben wir gesagt, dass es nur möglich ist, das zu denken vom Kreuz Jesu her, weil Jesus dort mit uns ist, unsere Krankheit, unser Leid mitträgt. Er ist im Leiden an unserer Seite. Also wer sich damit noch weiter beschäftigen möchte, Empfehlung, sich das nochmal nachzuhören. Ich nehme den Text heute noch einmal, weil es da einen Vers gab, bei dem ich auch hängen geblieben bin, aber da bin ich letzte Woche nicht mehr zugekommen. Das wäre zu viel gewesen. Und den wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. 1. Samuel 16, der Vers 21. Nachdem also jetzt David da gefunden war und wurde und den Dienst dort tat, den musiktherapeutischen Dienst am Saul, da lesen wir, so kam David zu Saul und trat in seinen Dienst. Saul gewann ihn sehr lieb und David wurde sein Waffenträger. Erstmal ganz unscheinbar dieser Vers, dieser kleine kurze Vers. Wenn du dir die Zeit nimmst, den Vers mal in vielen verschiedenen Übersetzungen nachzuschauen. Ich habe das gemacht, ist ja heutzutage per Internet nicht so ganz schwierig. Ich habe euch das mal dahin geschrieben, Bible Server, da gibt es eine gute Übersicht. Dann wird dir auffallen, fast alle Übersetzungen haben das so, wie wir das hier haben, diese Art, das zu formulieren, bis auf eine Ausnahme, beziehungsweise zwei Ausnahmen, die Zürcher und die Schlachter Bibelübersetzung bringen das etwas anders. Die sagen, so kam David zu Saul und diente ihm und er liebte ihn sehr und er wurde sein Waffenträger. Ich weiß nicht, ob du so schnell den Unterschied hier siehst, der in diesem kurzen Vers steckt. Einmal gewinnt der Saul, den David liebt, so also in den meisten Übersetzungen. Und zwei Übersetzungen haben, dass David hier den Saul lieb gewinnt. Also David bleibt in dem ganzen Vers das Subjekt, das handelt. Und da drängt sich doch die Frage auf, wer liebt hier eigentlich wen? Worum geht's hier denn in diesem Vers? Wenn man jetzt hineinschaut, tatsächlich im Urtext, also dem hebräischen Original im Alten Testament und auch in der griechischen Übersetzung, ist die zweite Version das, was dort steht. Also das Subjekt bleibt bei David. Er ist der, der hier in den Dienst kommt zu Saul und ihn liebt und zum Waffenträger wird für Saul. Und als mir das so aufgefallen ist, habe ich mich gefragt, was ist denn das? Was steckt denn dahinter? Einerseits die genaue Wiedergabe, aber trotzdem haben die meisten Übersetzungen, also die meisten deutschen und auch, ich habe nochmal Englisch nachgeguckt und so, die haben alle die obere Version. Wie kommen die dazu, das so zu übersetzen, obwohl es eigentlich vom Urtext sich nicht so anbietet? Da muss es einen Grund dahinter geben und dem wollen wir mal versuchen nachzugehen. Wie kommt das oder wer liebt wen? Und dann wird das irgendwie ziemlich spannend. Jedenfalls fand ich das und vielleicht findest du das ja nachher auch. Es geht nur aus dem Zusammenhang. Man muss also schauen, wie geht's weiter. Wir haben hier also die Situation, dass David kommt an das Königshaus, also an den Hof vom Saul. Und dann haben wir im nächsten Kapitel die bekannte Geschichte, David besiegt Goliath. Also die meisten kennen diese Geschichte, ja, wird ja auch auf dem Sonntag, Schule und sonst wo, ist auch ganz spannend. Ich habe sie in Klammern gesetzt. Wenn du dir das mal durchliest, also mal hintereinander liest, wird dir auffallen, das passt nicht so richtig zueinander. Auf einmal, nämlich in Kapitel 17, kennt der Saul den David nicht mehr. Also der lernt ihn da wieder ganz neu kennen. Es ist also eine eigenständige Geschichte, die die Leute, die diesen Text zusammengestellt haben, wahrscheinlich an diese Stelle gesetzt haben, weil sie dachten, da passt er gut hin. Eigentlich die richtige Geschichte, die wir angefangen haben, geht in Kapitel 18 weiter. Das knüpft nämlich unmittelbar daran an. Und das wollen wir uns auch nochmal etwas genauer, oder das wollen wir uns jetzt etwas genauer ansehen. Saul wird eifersüchtig auf David. Also David kommt an den Hof, bringt dort den, macht sich dort mit dem Saul bekannt. Saul schätzt ihn, sagt ihm sogar, haben wir gerade gelesen, dass er also am Hof bleiben soll, sagt das dem Vater von David, dem Isai. Und dann geht das Stichwort Liebe, was wir jetzt hier gerade hatten, wo wir uns fragen, wer liebt denn jetzt wen? Das Stichwort Liebe kommt dann im 1. Samuel 18, also in diesem Kapitel, andauernd vor. Und dem gehen wir jetzt mal nach. Das erste Mal, dass es vorkommt, direkt am Anfang, geht das damit weiter, dass wir hier den Jonathan kennenlernen. Das ist der Sohn vom Saul. Und ich nehme mal zwei Verse raus. Nach dem Gespräch Davids mit Saul, also sich da fortgeführt, schloss Jonathan David in sein Herz. Und Jonathan liebte David wie sein eigenes Leben. Und dann im Vers 3 kommt das nochmal. Jonathan schloss mit David einen Bund, weil er ihn wie sein eigenes Leben liebte. Also der Jonathan liebt den David hier wie sein eigenes Leben, also mit allem, was sein Leben ausmacht. Diese kurzen Verse, und dann kommt das ein bisschen später in ähnlicher Form nochmal, haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine enorme Wirkungsgeschichte entfaltet, mit denen vorher, glaube ich, niemand gerechnet hat, dass die Leute sagen, oder manche Ausleger sagen, wir haben es hier mit einer homosexuellen Beziehung zu tun. Also es geht hier nicht nur um eine Kameradschaft oder um eine Männerfreundschaft, sondern hier ist noch was anderes im Spiel. Das kann man sehr drüber diskutieren, ob das so sein soll oder nicht. Ich für meinen Teil würde sagen, es erscheint mir doch ein bisschen hineingelesen. Also so, als wenn das damals, ob das damals so möglich gewesen wäre. Man kann es nicht ausschließen. Wir werden gleich einen Vers sehen, der auch sehr eigenartig ist. Aber hier geht es erstmal darum, dass der Jonathan den David liebt. Aber, und das sollten wir festhalten, schon mal ganz einseitig. Also wird nichts gesagt. Und David schloss Jonathan auch in sein Herz oder sowas, sondern es geht nur von dem Jonathan aus. Jonathan war sozusagen der Charles damals, also der Thronfolger. Der musste jetzt 70 Jahre vielleicht warten, ich weiß nicht wie lange, aber er wusste, wenn der Saul nicht mehr sein wird, dann wird wahrscheinlich die Königsherrschaft an mich übergehen. Das war so die Situation. aber er liebt ihn und schließt mit ihm einen Bund. Das lesen wir, ich glaube, 2 oder 3 Kapitel später. Und da geht es darum, dass Jonathan sich absichern muss. Damals war es so Gepflogenheit, wenn ein neuer König seinen Thron antritt, der Thronfolger sozusagen dran ist, dann beseitigt er erstmal alle, die ihm irgendwie gefährlich sein können. Also erstmal seine Geschwister und vielleicht die Mutter oder je nachdem, wer sich sonst noch so anbietet, die werden erstmal alle umgebracht, damit die Konkurrenz beseitigt ist. Und diese Angst ist nicht ganz unberechtigt und deswegen schließt Jonathan diesen Bund mit David und sagt, nicht nur ich, sondern auch alle meine Nachkommen, die sollen immer an deinem Hof willkommen sein und geschützt sein. Und sie gehen darauf ein. Und da steht aber auch, weil Jonathan ihn liebte, deswegen schloss er diesen besonderen Bund. Und die Antwort von David, die einzige Reaktion, außer dass er auf diese Freundschaft baut und ihn dann auch, soll man sagen, nutzt, wenn es um Saul geht, die einzige Reaktion finden wir dann ganz am Ende, ganz zum Schluss vom 1. Samuel-Buch wird uns geschildert, wie Saul und Jonathan im Kampf in einer Schlacht sterben, ermordet werden, umgebracht werden. Und dann trauert David sehr ausführlich und damit beginnt das 2. Samuel-Buch im Kapitel 1, 26. Und da steht dann, David trauert um Jonathan. Ein kleiner Ausschnitt, wie traurig bin ich, mein Bruder Jonathan. Du warst doch mein bester Freund. Wunderbar ist deine Liebe für mich gewesen, wunderbarer noch als die Liebe der Frauen. Ja, ne, das klingt schon ein bisschen komisch. Also ein bisschen eigenartig klingt das schon. Was ist denn die Liebe der Frauen? Und wunderbarer. Aber was auch hier wichtig ist, David sagt nicht, ich habe dich auch so sehr geliebt oder irgendwas. Sondern er spiegelt nur, dass ihm die Liebe des Jonathan gut getan hat. Das ist eine Linie, die wir beobachten können. Überraschenderweise, wer das mal versucht nachvollziehen mit einer Konkordanz, ich habe das versucht, soweit ich das kann, nirgends in meiner ganzen Bibel steht, dass David irgendjemanden geliebt hätte. Also das kommt nicht vor. David liebt nicht. Der wird geliebt. Wir haben gleich noch ein paar ansehen, die auch lieben. Also David wird geliebt, aber er liebt nicht. Es wird nirgends gesagt zumindest. Er achtet Leute, er achtet den Saul sogar ganz hoch, obwohl er ja auch zu seinem Feind wird, alles Mögliche. Es steht auch nicht, dass er Gott lieben würde. Von Salomo lesen wir das einmal, also von seinem Sohn. Er liebte den Herrn, aber von David lesen wir das nicht. Tiefenpsychologisch wäre das mal ganz spannend, dem nachzugehen. Was ist das eigentlich für einer, dieser David, dass das nie von ihm steht. Er war sehr beliebt, er wurde geliebt von allen, aber wir lesen an keiner Stelle, dass er jemanden lieben würde. Das ist zumindest erstmal auffällig, muss man mal gehört haben. Also hier der Jonathan, eine spannende Geschichte, eine Männerfreundschaft, eine Kameradschaft, eine intensive Freundschaft im besten Sinne und Jonathan liebt David. Und dann geht's aber im 1. Samuel 18 weiter. Ich hatte ja gesagt, das ist so eine Linie, ein Thema in diesem Kapitel. Und dann liebt das ganze Volk David. Wir lesen in Vers 5. David war beim ganzen Volk und bei den Dienern Sauls beliebt. Und etwas später in Vers 16. Ganz Israel und Juda aber liebte David, weil er an ihrer Spitze hinaus und wieder heimzog. Also David wurde zwischenzeitlich zum Heerführer. Er ist also losgezogen und hat Schlachten geschlagen und war sehr erfolgreich. Und alle lobten ihn und priesen ihn und die Frauen tanzten einen Willkommenstanz für den Sieger. Und da steht dann in dem Zusammenhang, dass das ganze Volk ihn liebte. Also David war vom ganzen Volk beliebt. Nicht nur da, das ist nicht die letzte Stelle, die uns genannt wird, dass David so beliebt war. Es kommt dann auch noch die Michael ins Spiel. In Vers 20 lesen wir, Sauls Tochter Michael liebte David. Und das gibt so ein bisschen Komplikationen. Ich empfehle mal, das Kapitel nachzulesen oder diese 3 Kapitel in Folge zu lesen. Es geht mal ein bisschen hin und her. Aber schließlich wird diese Liebe insofern beantwortet, dass Saul also nicht mehr daran vorbeigeht und seine Tochter David zur Frau geben muss. In Vers 27, Saul gab David seine Tochter Michael zur Frau. Als Saul immer deutlicher erkannte, dass der Herr mit David war und dass seine Tochter Michael ihn liebte, fürchtete er sich noch mehr vor David, so wurde Saul für alle Zeit zum Feind Davids. Und damit schließt dieses Kapitel. Also wir haben ja das Kapitel 18, was eigentlich darum geht, dass David immer beliebter wird und wie der Saul damit umgeht. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Jetzt nochmal zu unserer Frage. Wir müssen ja diese exegetische Frage noch klären. Wie übersetzen wir denn nun diesen Vers? Oder warum übersetzen, wird er so übersetzt? Also, wer liebt hier wen? Wie übersetzen wir es? Also wörtlich genau müsste man übersetzen, dass David den Saul liebt. Aber David liebt nicht. Also das kommt nirgends vor, dass David sowas jemals getan hätte, irgendjemanden geliebt hätte. Und vom Zusammenhang, das ist der zweite Grund, dass ich also auch jetzt der Meinung bin, dass die Bibelübersetzer, die meisten das so richtig übersetzen. Der zweite Grund ist, dass es eigentlich um Saul geht. Eigentlich geht es darum, wie geht Saul mit diesem David um. Zunächst liebt er ihn, gewann ihn sehr lieb, aber daraus wird dann Hass und Ablehnung. Also ich würde oder kann zumindest jetzt verstehen, warum das wohl Tradition geworden ist, den Text so zu übersetzen und nicht ganz wörtlich. Die letzten Verse, die wir gerade schon gelesen haben, sind der Schlüssel zu diesem ganzen Vorgang. Saul erkennt immer deutlicher, wen er sich da eingeladen hat. Und es sind zwei Dinge, die er erkennt. Die eine Erkenntnis ist, dass der Herr mit David war. Diese Formulierung kommt immer wieder auch vor. Das Volk sagt das, die Diener sagen das. Der Herr ist mit David. Und das heißt, hier geht es um Berufung. Hier geht es darum, dass Saul nach und nach feststellt, dass der Herr ihn wohl abgewählt hat. Wie man das genau feststellen konnte damals, dass der Herr jemanden berufen hat, wird jetzt nicht gesagt, aber er erkennt das. Der Herr ist mit David. Und seine Tochter liebt ihn, das ist das andere, oder anders gesagt, alle lieben David. Die Tochter steht hier nur fürs Volk und für Jonathan und für alle möglichen Leute. Sie lieben David. Diese Feststellung macht er und das führt dazu, dass er David fürchtet als Konkurrent und dass er für alle Zeit zum Feind David wird. Und der Rest des ersten Samuelbuchs dreht sich dann eigentlich nur noch darum, wie Saul versucht, David zu beseitigen, ihm das nicht gelingt und David, wie David damit umgeht, dass er ihn also nicht umbringt. Der eine oder andere kennt vielleicht die Geschichte, wo sie da in der Höhle sind und David die Möglichkeit hätte, ihn umzubringen und er das nicht macht, weil er Achtung hat davor, dass Saul der König ist. Darum geht es dann aber für den Rest dieses Kapitels. Wenn wir das mal zusammenfassen, dann haben wir hier den Saul. Er mochte oder er liebte David zunächst von Herzen. David muss ein sehr sympathischer Mensch gewesen sein. Alle gewinnen ihn lieb. Und er auch. Er ist da und er spielt für ihn und er schickt ihn dann auch als Krieger los. Also ein ganz positives. Aber dann muss er feststellen, zwei Dinge, dass der Herr mit David ist. Also es geht hier um Berufung. Der König ist ja nicht nur König, weil er irgendwie selber das will oder weil er zu einem Stammbaum gehört, sondern weil der Herr ihn dazu berufen hat. Und er bemerkt, so langsam der Saul ist irgendwie nicht mehr. Ich bin hier auf der Abschussliste von Gott her gesehen und der David ist jetzt wohl dran. Das lässt ihn nicht in Ruhe und ganz schlicht geht es darum, wie geht es mir als König, wenn ich merke, mein Volk, sogar meine Kinder, die mögen mich nicht mehr so richtig, beziehungsweise die mögen den anderen viel lieber. Damit muss man ja auch erstmal umgehen können. Es wird daraus eine lebenslange Feindschaft. Das ist die Reaktion von Saul, die er auf David uns hier zeigt. Und wir können dem gegenübersetzen den Jonathan, der eigentlich die gleichen Sachen erlebt. Also er liebt David von Herzen, wie sein eigenes Leben, also er würde sein Leben für ihn geben, heißt das. Und auch er stellt fest, dass der Herr mit David war. Und das bedeutet für ihn in dem Moment, das ist der nächste Thronfolger. Also ich bin abgeschrieben. Eigentlich die gleiche Feststellung, die Saul auch macht. Ich habe keine Chance. Also wenn ich Charles wäre, wusste er schon reichlich, oh, das wird nichts mehr mit meiner Thronfolge. Da gibt's einen anderen, der da irgendwo ankommt. Mit dem muss ich mich auseinandersetzen. Aber, und das ist der große Unterschied zu seinem Vater Saul, er bleibt bei seiner Liebe. die Zuneigung oder die Achtung oder wie man das bezeichnen soll, die er zu David hat, bleibt und führt dann dazu, dass daraus eine lebenslange Freundschaft wird. Auch wenn er sich noch mit dem Bund erstmal absichern muss, sicher ist sicher, das muss man wohl tun, damit man jetzt nicht sich nicht irrt oder so. Aber grundsätzlich geht er damit anders um. Hier sind zwei Modelle. Wie geht man damit um, wenn man feststellt, da ist jemand anders? Und jetzt brechen wir das mal auf unsere etwas bescheidenere Ebene runter. Wir sind, zumindest die meisten von uns, jetzt nicht unbedingt Thronfolger irgendwo. Wie gehen wir damit um, wenn da jemand neben uns oder in unserem Umfeld ist, die oder der uns ja zur Konkurrenz wird, etwas besser kann, offensichtlich, oder auch sogar beliebter ist in manchen Zusammenhängen? Wie kann man damit umgehen, habe ich mich gefragt. Und habe versucht und möchte es versuchen, abschließend mit einem Bibelwort in Verbindung zu bringen, wo Paulus sich genau mit diesem Thema für Gemeinde auseinandersetzt. Und wir können es mal für Gemeinde hören, aber ich denke, das kann man auch für andere Lebenszusammenhänge hören. Öfter geht es in Paulus Briefen darum, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen, in der ganzen Unterschiedlichkeit. Es geht auch immer wieder um Konkurrenzsituationen. Interessant, ne, dass das wohl so ein Thema ist, was nicht nur einen Saul und einen David betrifft, sondern offensichtlich, wie viele Jahre später, 1000 Jahre später, auch in den Gemeinden oder jetzt noch mal ein paar tausend Jahre später bei uns auch noch aktuell ist. Und deswegen möchte ich uns Philipper 2, zunächst die Verse 1 bis 4 lesen. Paulus schreibt dort an Philipper, und die Philipper waren so seine, man nennt das immer seine Lieblingsgemeinde. Also wenn er, das merkt man am Philipperbrief, da geht ihm das Herz auf. Die waren so richtig schön unkompliziert. Das waren Leute, mit denen er sich gerne getroffen hat und denen er gerne einen Brief geschrieben hat. Korinther, das war schon was ganz anderes. Die waren schwierig, die waren kompliziert, aber die Philipper, die hatte er, das ist so der Freudenbrief, nennt man das sogar. Also er schreibt, nicht wahr, und jetzt bekräftigt er sie in dem, was schon da ist, nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander ein tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Also das ist da. Wenn das in unserer Gemeinde, ich glaube, da können wir uns drin wiederfinden. Das ist auch das, was wir einander wollen oder hoffentlich auch geben. So, und jetzt sagt er, okay, wenn das so ist und das freut mich, nun dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Denn was bedroht selbst so eine positive Gemeinschaft, die er hier beschreibt? Also das ist ja da, sich in Christus zu ermutigen, gegenseitig zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft zu haben, das ist alles da. Aber es ist immer auch gleichzeitig bedroht. Es ist nämlich bedroht, und das kommt in den nächsten beiden Versen, 3 und 4, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist der Ratschlag, den hier der Paulus gibt, obwohl es ja eine positive Gemeinschaft ist, gar keine Frage, aber sie ist immer bedroht durch Rechthaberei und Überheblichkeit und auch schlecht oder überheblich voneinander zu denken. Das ist anscheinend so selbst in Gemeinden oder unter Christen nicht völlig abwegig, dass sowas vorkommt. Und er ermutigt und sagt, seid mal demütig, also achtet den anderen höher als euch selbst. Denkt von den Geschwistern höher, fördert sie und achtet sie. Und nicht nur, es geht nicht nur um euch. Und jetzt kann man das mal so auf den Punkt bringen, zumindest in unserem Zusammenhang. Freundschaft oder Feindschaft, das ist oftmals eine Entscheidung, die wir treffen, wie wir damit umgehen, wie wir mit dem umgehen, was wir beim anderen erleben. Nochmal als Erinnerung, sowohl Saul als auch Jonathan haben das Gleiche erlebt. Sie haben den David erlebt mit seiner ganzen offensichtlich einnehmenden Wesen und positiv und wie er war. Alle liebten ihn. So haben sie ihn erlebt. Und beim einen führte das zur Feindschaft. Saul fühlt sich bedroht und kann damit gar nicht umgehen. Und Jonathan, obwohl das für ihn auch die gleiche Konkurrenz ist, er geht damit anders um. Er achtet ihn, so kommt daraus Freundschaft. Und ich habe mich gefragt, woran kann man sich eigentlich orientieren, wenn man so eine Entscheidung treffen will? Wie gehe ich damit um, wie mir jemand begegnet? Wird daraus ein Feind für mich, eine Feindin, oder wird es ein Freund, eine Freundin? Und oft genug liegt die Entscheidung an uns. Wie können wir wie Jonathan miteinander umgehen? Wie kann uns das als Beispiel dienen? Wie geht das überhaupt? Denn das hat ja etwas mit einer Haltung zu tun, wie wir dem anderen begegnen. Also wir haben gerade Anweisungen bekommen von Paulus, dass er sagt, tu das, wo wir wahrscheinlich sagen würden, ja, das ist in Ordnung, kann ich gut verstehen. Aber trotzdem muss man ja irgendwie dahin kommen, das auch umzusetzen. Und das sagt er dann im nächsten Vers und den folgenden. Also diese Haltung, die wir haben, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Und dann nennt er den Schlüssel, es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Also er macht es nicht an einem allgemeinen Menschlichkeit fest, konnte man damals auch, also griechische Philosophen hatte hohe Meinungen von vielen Dingen und viele kluge Dinge gesagt, aber Paulus sagt, das, was gut ist, was richtig ist, das orientiert euch an Jesus. Er hat euch das gezeigt, er hat euch das vorgelebt. Und dann kommt in den folgenden Versen 6 bis 11 der sogenannte Christus-Hymnus, nennt man das. Ich empfehle euch, das nochmal in Ruhe zu Hause nachzulesen, wo von Jesus gesagt wird, dass er sich nicht sich selbst achtete, sondern sich erniedrigt hat, Mensch geworden ist wie wir, für uns sogar am Kreuz gestorben ist. Also diese Haltung, die wir darin erkennen, die soll unseren Umgang miteinander tragen und prägen. Und auch in der Kraft von Jesus können wir das machen. Es ist nicht nur eine Ermahnung, sondern es ist auch eine Wirklichkeit, die sich dahinter verbirgt. Ich möchte uns ermutigen. Ich glaube, dass das, was wir gerade von Paulus und den Philippern gelesen haben, für uns als Gemeinde durchaus zutrifft. Also, dass wir einander fördern, dass wir uns an der Gemeinschaft freuen, die wir haben, dass es uns wichtig ist, uns in Liebe gegenseitig zu trösten, aber dass jede Gemeinschaft immer gefährdet ist. Jetzt ändert er hier an dieser Stelle Rechthaberei, Überheblichkeit, man kann noch andere Dinge sicherlich nennen. Sie ist immer gefährdet auch, sie ist nicht selbstverständlich. Sie lebt von der Haltung, wie wir miteinander umgehen. Und die Haltung ist eben nicht, dass wir sagen, wir wollen gute Menschen sein oder Menschenfreunde oder wie auch immer, sondern die Haltung ist in Jesus selbst begründet, weil er unser Herr ist, dem wir, jeder für sich und wir auch miteinander, nachfolgen. Und Jesus hat uns das vorgelebt und versetzt uns dadurch in die Lage, so miteinander umzugehen. Den anderen höher zu achten oder höher von ihm zu denken als von uns selbst. Demütig zu sein im Umgang miteinander, auf das Wohl des anderen bedacht sein und nicht zuerst nur auf unser Wohl. Das ist eine ganz schön hohe Herausforderung. Aber ich glaube, es ist eine Wirklichkeit, die in Jesus möglich ist. Und dazu möchte ich uns ermutigen. Nicht so sehr, weil ich jetzt denke, da und da und da ist das nicht, sondern weil ich glaube, es ist immer wieder gut, sich das bewusst zu machen. Ein gutes Miteinander in der Gemeinde ist ein Geschenk, aber keine Selbstverständlichkeit. Und in dieser Spannung können wir damit umgehen. Gott segne uns darin. Amen.